Wenn man das Gefühl hat, dass die Aufgaben in einer Familie ungleich verteilt sind, dann sollte man sich vielleicht mal anschauen, ob es ein Ungleichgewicht gibt, was Mental Load oder auch, wie ich gerne sage, Cognitive Work gibt. Also die Person, gibt es eine Person, die vor allem mitdenkt und an Sachen denkt? Und wirkt sich das vielleicht auch aus auf die Dinge, die sie tut? Darauf sollte man ein Augenmerk haben. Und darum geht es auch in dem Buch, das wir besprochen haben.
Die Leserinnen, der Podcast über feministische Bücher mit Barbara Christina und Christina Barbara.
Hallo Christina.
Hallo Barbara.
So schön, dich hier im Studio zu sehen.
Ja, leider sitzen wir so weit auseinander. Ich würde mir ja wünschen, dass wir in naher Zukunft eine Folge mal live aufnehmen. Im gleichen Raum sitzend. Wäre das nicht crazy?
Das wäre super. Vielleicht klappt das ja an Ostern.
Das wäre ziemlich cool, denn an Ostern bin ich in Berlin.
Ah. Na dann, würde ich sagen, ist ein Plan.
Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr uns auf ein Meet and Greet treffen wollt, haltet die Augen offen an Ostern, um Ostern rum in Berlin. Sprecht uns an.
Wir werden auf Spielplätzen sein.
Ja.
Mit viel Kaffee.
Oh ja.
Ich habe nochmal über unsere letzte Folge nachgedacht. Dazu möchte ich nur sagen, vielleicht war ich ein bisschen lost in Zahlen, aber ich fand es auch wahnsinnig wichtig, da so eine Grundlage zu legen. Und jetzt kommen wir ein bisschen mehr ins Plaudern.
Ich fand es aber sehr charmant, Barbara, weil man dir wirklich in jedem Aufreger und in jedem, ich muss jetzt nur noch kurz diese eine Zahl raussuchen, einfach die ganze Zeit angemerkt hat, wie sehr dich das Thema wütend gemacht hat. Und das ist ja praktisch der rote Faden durch diesen Podcast. Wut. Schöne weibliche Wut. Ich glaube auch, dass man gesehen hat, wie gut du dich vorbereitet hast und dass das Buch einfach so lesenswert ist, dass man nicht aufhören kann, noch eine Stelle und noch eine Stelle, nur noch diese eine Stelle, nur kurz vorzustellen. Also mit anderen Worten, noch einmal die warme Empfehlung von uns, dieses Buch zu lesen.
Ja. Und zwar dosiert. Wir haben ja auch schon auf unserem Instagram-Account mit Leserinnen, mit anderen Leserinnen darüber gesprochen, geschrieben, dass man immer noch mal so Pausen machen muss, weil man dann so sehr wütend wird, dass man nicht weiterlesen kann, ohne was kaputt zu hauen oder anzuzünden.
Das geht mir auch mit dem Buch so, das wir heute besprechen. Aber ich wollte deinem Resümee noch was hinzufügen, und zwar, weil mich das auch umtreibt. Ich wollte noch einmal festhalten, wir sind keine studierten Genderwissenschaftlerinnen, wir sind keine Journalistinnen im klassischen Sinn, wir sind keine Spokespeople of irgendeiner Organisation, die feministisch unterwegs ist. Wir sind ganz normale Frauen, die gerne lesen und die mit jedem Buch ein bisschen schlauer werden. Und genau dieses Schlauerwerden möchten wir gerne mit euch teilen. Das heißt, nicht alles, was wir sagen, ist der Wahrheit letzter Schluss. Ich revidiere meine Meinungen im Moment öfter mal, weil ich einfach schlaue Bücher lese. Ich versuche jeden Tag ein bisschen schlauer und klüger zu werden. Manchmal sprechen wir dabei von gefährlichen Halbwahrheiten, wenn euch eine auffällt und ihr wisst, dass wir Quatsch erzählt haben. Ich habe kein Problem damit, in der nächsten Folge dann zu sagen, übrigens, wir haben einen Hinweis bekommen, das, was wir da gesagt haben, war totaler Quatsch. Wir lernen, wir sind Lernende auf einer Reise, auf der ihr uns begleiten könnt.
Es ist ein Prozess und es wird jeden Tag besser. Und auch ich bin echt sehr spät erst dazu gekommen, feministische Bücher zu lesen. Ich habe mit Margarete Stokowski angefangen, Untenrum frei, und war dann gebannt und brauchte mehr. Ich dachte auch lange Zeit, das betrifft mich gar nicht. Wir sind doch alle schon gleichberechtigt, wie das Buch, was du gerade liest. Hab dann aber festgestellt, es ist überhaupt nicht so. Dieses ungute Gefühl, das ich jahrelang mit mir rumgetragen habe, was ich mir selber zugeschoben habe, dass ich wohl einfach nicht genug leiste, nicht effizient genug bin, mich nicht genug reinhänge, das liegt alles nur bei mir, aber ist gar nicht so. Aber da sind wir ja auch schon wieder am Anfang. Aber genau, also es ist ein Prozess, und manchmal lese ich dann auch Dinge und denke, ah ja, stimmt. Und dann denke ich, ah, was habe ich denn da für einen Unsinn geredet? Im letzten Jahr. Oh Gott. Naja, vorher. Ist so. Ich bemühe mich. Und ich bemühe mich auch wirklich, geschlechtergerechte Sprache zu benutzen. Wenn ich es hier und da nicht ganz so natural mal wieder auslasse, dann tut's mir leid. Ist so. Ist ein Prozess.
Und auch das Buch, das wir heute besprechen, hat dazu beigetragen, dass ich sehr viel nachgedacht habe und mir sehr viele Dinge durch den Kopf gegangen sind. Und ob wir da einer Meinung sind, wie wir dieses Buch sehen, da bin ich schon sehr gespannt. Aber erst kommt
der Aufreger der Woche.
Das wäre für mich der Equal Care Day. Der war am 29. Februar, also dieses Jahr nicht. Aber das ist auch der Sinn dahinter, dass er nur alle 4 Jahre stattfindet und ansonsten unsichtbar ist. So wie die Care-Arbeit, die unbezahlte Care-Arbeit, die von Frauen geleistet wird. Ich habe hier noch so ein paar Zahlen rumliegen. Fun Fact. Studie von McKinsey. 75% der unbezahlten Arbeit weltweit wird von Frauen erledigt. Pro Tag sind das 3 bis 6 Stunden. Unbezahlt. Zusätzlich zur Erwerbsarbeit. Oder wie nennt man das, was man da so tagsüber in Büros macht? Oder an anderen Stellen?
Erwerbsarbeit, Lohnarbeit.
Lohnarbeit.
Das ist da, wo du Geld für kriegst und Anerkennung. Weißt du, dieses, wo du ins Büro gehst und dann mal jemand sagt, ach, das hast du aber gut gemacht. Das finde ich schön.
Ja, und wo dann auch Dinge abgeschlossen sind und nicht am nächsten Morgen wieder beginnen. Immer wieder von vorn. Immer wieder. Immer wieder. Genau, also der Equal Care Day findet nur alle 4 Jahre statt. Das ist auch ungefähr das Verhältnis 1:4. Männer brauchen 4 Jahre, um das, was Frauen in einem Jahr leisten, hinzubekommen.
Also Moment, wenn ich das nochmal aufdröseln darf.
Ja, danke schön.
Das, was ich in einem Jahr an Care-Arbeit leiste, davon macht ein Mann nur ein Viertel im Jahr.
Ja, so rum kann man es auch sehen.
Aber ich finde, der Equal Care Day, über den wir uns natürlich nicht für sich aufregen, sondern wir regen uns über das Ungleichgewicht auf und darüber, dass wir einen Equal Care Day brauchen, das ist der Aufreger der Woche, ist eine fantastische Überleitung zu dem Buch, das wir diese Woche besprechen.
Tada! Yay. Und das Buch ist, liebe Christina, was hast du gelesen für uns?
Diese Woche hole ich ein Buch aus meinem Buchregal, das ich nicht gestern gelesen habe, sondern schon letztes oder vorletztes Jahr. Pandemie ist alles im Nebel. Also irgendwann in der Pandemie habe ich das Buch gelesen. Von Patricia Camarata, Raus aus der Mental Load Falle. Und das habt ihr sicherlich alle auch schon mal gesehen, dieses Buch, denn es ist ein Spiegel-Bestseller. Oder auch nochmal anders, es ist bei Amazon, dem der Verkaufsplattform, bei der ihr natürlich eure Bücher nicht kauft, sondern bei einem Buchhändler oder einer Buchhändlerin eures Vertrauens. Aber da ist das Buch im Moment auf Rang 2 bei Karrieretipps für Frauen, auf Rang 11 in Partnerschaft. Ja, ja, ja.
Die Karriere in der Hausarbeit.
Genau, wie du dich besser organisierst, wie du Karriere machst trotz Hausarbeit, ich weiß es nicht. Und es ist Platz 11 in Partnerschaft und Platz 11 in Beziehungen.
Also so oder so, alle Plätze sind verdient und die Patricia ist auch wahnsinnig aktiv. Die bloggt ja auf das NUV und hat auch einen tollen Instagram-Account und ist auch Gästin in diversen Podcasts.
Absolut. Das Buch habe ich übrigens natürlich auch bei einem Buchhändler oder einer Buchhändlerin meines Vertrauens gesehen, habe mich dann noch ein bisschen gescheut, wie gerechte Arbeitsteilung in der Familie gelingt, steht auf diesem roten Sticker auf dem Cover. Und dann sieht man da so eine Frau, an der hängen Mann, Kind und Einkaufstasche. Und ich dachte so, oh please, ich weiß nicht, will ich das wirklich lesen? Und dann hast du mir das Buch aber sehr warm empfohlen und dann habe ich es mir doch bestellt. Mhm. Es ist 2020 im Juno im Betz Verlag erschienen. Und es ist jetzt schon in der ich habe die dritte Auflage und es ist schon in der 5. Auflage.
Wirklich?
Was nicht unerwähnt, ja. Congratulations. Ich hoffe, sie verdient auch Geld damit.
Auf jeden Fall.
Man auch erwähnen sollte, Theresa Holtmann hat die Illustrationen gemacht. Nicht, dass ich Theresa Holtmann kenne, aber Illustratorinnen werden ja immer ein bisschen unterrepräsentiert und deshalb Theresa Holtmann hat die Illustrationen gemacht.
Sehr schön. Dann, liebe Christina, dann berichte doch mal ein bisschen. Jetzt haben wir was über die Autorin gesagt und woher du das Buch kanntest. Jetzt sag doch mal, gehen wir mal in die Vollen. Was passiert? Kurz zusammengefasst.
Im Prinzip geht es in dem Buch um diese Dauererschöpfung, die wir gerade schon beim Equal Care Day ein bisschen angesprochen haben, diese Daueraufgaben, dieses dauernde, an sich nagende Gefühl, dass man noch was erledigen sollte, dieses nur noch mal schnell das tun und das tun, das dauernde Rumrödeln oder kurz gesagt Mutter sein. Ich möchte damit natürlich keine Männer ausschließen. Es gibt sicherlich auch Männer, die in einer Mental Load-Falle sind und auch nicht in allen Familien sind die Aufgaben so verteilt. Es gibt sicherlich auch gleichgeschlechtliche Paare, bei denen vielleicht auch die Aufgaben ungleich verteilt sind. Im Prinzip geht es nicht um Muttersein, sondern um Elternsein, um den Elternteil, der irgendwie eben den Großteil der Care-Arbeit und dieses Drandenkens, ja, was man, wo man noch dran denkt, diese Listen im Kopf, darum geht's. Und sie erzählt auch gleich am Anfang, wie ihr es damit ging und wie sie damit klargekommen ist, sehr persönlich. Sie bringt sehr viele, sehr persönliche Beispiele, was ich sehr, sehr gut fand. Und ich möchte noch eine Sache vorne wegstellen. Ich fühle mich sehr privilegiert, dass ich über dieses Problem von Mental Load überhaupt nachdenken kann. Denn es gibt ganz viele Frauen auf der Welt, die haben auch Mental Load und die haben noch nicht mal die Muße und Zeit, darüber nachzudenken, wie sie Mental Load verändern können. Und auch zum Beispiel für Alleinerziehende ist es natürlich nicht so easy, ihr Mental Load zu reduzieren.
Aber auch da hat sie ja Tipps gegeben, auch wie man auch als Alleinerziehende, weil man kann sich ja trotzdem, man kann Dinge von der Liste streichen.
Und was ich auch dazu sagen möchte, ist, es geht hier auch nicht nur um den ganzen Kram, den man zu Hause noch macht, worüber wir gerade gesprochen haben, dieses on top zu einer Berufstätigkeit oder Lohnarbeit, sondern von Mental Load und von dieser Erschöpfung sind natürlich auch Frauen betroffen, die nicht in Lohnarbeit sind. Du kannst nur mit dem haushalten, was du hast. Die eine hat mehr Resilienz und Ausdauer und die andere hat weniger. Ich möchte hier niemanden ausschließen, der sagt, ich habe aber von meiner Konstitution, von meiner psychischen Konstitution einfach auch nicht so viel Speicher. Ja? Aber was interessant ist, was man vielleicht dazu stellen sollte als Zahl, dass wir Frauen immer noch den Großteil der Care-Arbeit machen und genau dieser Mental Load-Arbeit, obwohl die Berufstätigkeit der Frauen massiv wächst. Immer noch, immer weiter. 79% der Männer sind aktuell berufstätig und 71,8% der Frauen. Das sind aktuelle statistische Zahlen, die ich lustigerweise auch im Deutschlandfunk vor 3 Tagen gehört habe, insofern wie passend. Und da stellt sich aber natürlich umso mehr die Frage, warum arbeiten wir beide für Geld in einer Partnerschaft, aber trotzdem hängen wahnsinnig viele Dinge bei der Frau. Und ich spreche hier nicht nur von ja, der Kleine will ja immer nur zu dir, ja, oder du stillst ja noch, oder du bringst ihn halt immer ins Bett. Es gibt 1000 Millionen Dinge, die man sich sehr gut teilen könnte.
Sehr gut teilen könnte, das ist ein gutes Sprichwort. Stichwort, kann ich da mal ganz kurz reinhaken?
Ja, bitte.
Das fand ich nämlich toll an dem Buch, dass es jetzt nicht als Familie, so wie wir sie jetzt als erstes Bild im Kopf hätten, gedacht wird, sondern sie kommt ja auch aus dem Projektmanagement und sagt, okay, diese ganze Familienarbeit muss auch als Projekt gesehen werden und so organisiert sie das halt. Und das fand ich total mindblowing. Das Buch hat bei mir sehr, sehr viel ausgelöst, als ich nämlich darüber gelesen habe, also das sagt sie auch in ihrem Intro, dass sie so überfordert war, dass sie an dem einen Tag auf dem Weg ins Büro das Bedürfnis hatte, auf dem Alexanderplatz sich auf den Asphalt zu legen und einfach nichts mehr zu machen. Und genau das Gleiche hatte ich auch. Das war dieser eine Moment, wo ich heulend in der Kita-Garderobe saß. Also es waren keine Kinder anwesend, nur ich war da, um das Kind abzuholen. Und ich habe geweint und geweint. Aber dann kam eine Mutter rein und sie guckte mich so an wie, auch ich habe da schon gesessen. Also das war, und dann habe ich auch so ein bisschen mit anderen Freundinnen darüber gesprochen, die meinten, auch sie hätten schon mal in der Kita-Garderobe geweint. Wie kann das kommen? Deswegen habe ich mir dieses Buch besorgt und habe wahnsinnig viel daraus gelernt, dass man, genau, also du gehst ja auch nicht, wenn du in der Arbeit ein Projekt hast, dann fängst du ja auch nicht einfach irgendwie an und reißt alles an dich, sondern es geht darum zu schauen, was sind die Aufgaben und wie können sie vernünftig verteilt werden. Und dieser Begriff Mental Load ist halt genau das. Der entsteht ja nur dadurch, dass man wahnsinnig viele Aufgaben plötzlich bei einem selber landen. Du kannst das gar nicht alles alleine machen. So wie du nicht eine Software programmieren kannst als eine Person, sondern du brauchst mehrere Personen. Und jede dieser Personen muss für einen Teil verantwortlich sein. Es geht darum, Verantwortlichkeiten zu verteilen.
Ich finde auch diese Analogien zur Berufswelt sehr gut. Ich habe tatsächlich auch noch mal eine Definition gefunden, witzigerweise auf der Website von Equal Care Day. Ich verlinke das gerne auch noch mal. Mental Load bezeichnet die Last der alltäglichen, unsichtbaren Verantwortung für das Organisieren von Haushalt und Familie im Privaten, das Koordinieren und Vermitteln in Teams, in beruflichem Kontext, sowie die Beziehungspflege und das Auffangen der Bedürfnisse und Befindlichkeiten aller Beteiligten in beiden Bereichen. Also, wenn man auch versucht, mal einem Mann zu erklären, was ist Mental Load? Und sorry, das Wort ist jetzt eigentlich schon durch. Also, das ist jetzt schon die Red Flag für Männer, zumindest bei Männern, die ich kenne. Ist Mental Load schon schwierig zu benutzen, so wie Feminismus früher ein schlechtes Wort war oder wie hat damals Kylie Minogue bei so einer MTV Awards Show gesagt, Pop is no longer a bad word. Feminismus ist kein schlechtes Wort mehr. Mental Load ist der neue große Buhmann. Mental Load ist schwierig, aber im Prinzip geht es darum, wir sind konstant Projektmanagerinnen von wahnsinnig vielen Projekten. Im Büro kann ich sagen, hey Chef oder hey Kollegen, es liegt zu viel auf meinem Schreibtisch. Wie schaffe ich das, zu Hause auch zu sagen? Auf meinem Schreibtisch liegen zu viele Projekte. Kleine Anekdote von hier zu Hause. Wir sind umgezogen. Man hat mich gelockt mit einem eigenen Arbeitszimmer. Und dieses Arbeitszimmer habe ich herbeigesehnt. Ja, Türe zumachen und hier mein eigener Schreibtisch und endlich Platz für meine Projekte und Arbeiten.
Du hast dein eigenes Zimmer.
Weißt du, wie ich dieses Zimmer nenne? Meine Mental Load Hölle, weil hier liegt nicht nur Arbeit, ja, hier liegt der Gameboy, den ich meiner Tochter abgenommen habe, damit sie nicht die ganze Zeit daddelt, like it's 1999. Dann sind hier Mitgipseltüten für den nächsten Kindergeburtstag, ein paar Formulare für den Übertritt für die nächste Schule, die ich noch ausfallen muss, ein DAK Junior Aktivbonusplatz, wo ich jedes Jahr irgendwelche Stempelchen einsammeln soll, auch noch bei irgendwelchen Kinderärzten, damit mein Kind irgendwelche Bonuspunkte bekommt, was wir nie können, weil sie in keinem Verein ist, weil du brauchst auch noch einen Stempel von einem Verein. Dann steht hier noch eine leere Medikamentenschachtel, damit ich dran denke, dass ich für mich dieses Medikament nachbesorge. Ein H&M-Gutschein, eine Wunderkerze, Briefe, die ich beantworten möchte. So, möchtest du noch ein bisschen mehr? Ich habe hier auch noch einen Bastelschrank stehen.
Du solltest das Zimmer zuschließen.
Ich sollte abbrennen. Das Zimmer ausräumen vor allem. Ich sollte das Zimmer ausräumen. Aber das ist Mental Load. Also dieser Raum hier, kommt gerne vorbei, ich mache ein Museum draus, ist Mental Load, ja? Und all das ist auch in meinem Kopf.
Was ich auch wirklich gut fand, dass das Buch Raus aus der Mental Load Falle, dass trotzdem man ja da wahnsinnig emotionalisiert ist, weil das alles unfassbar unfair ist und man losschreien möchte, bringt das alles auf einen echt sehr neutralen und sachlichen Ton. Und gibt einem auch Hilfestellung, wie man das ganze Problem lösen kann, indem man einfach Methoden aus dem Projektmanagement für die Familie anwendet. Und ich habe festgestellt, das hilft. Jetzt in der neuen Partnerschaft war direkt das erste Gespräch, was ich gesucht habe. Okay, das Baby ist noch nicht da. Wir müssen aber unsere Familienarbeit aufteilen. Wir müssen jetzt schon anfangen, darüber zu sprechen, wer für was verantwortlich ist, was die Themenfelder sind. Die müssen verteilt werden. Geburtsvorbereitungskurs. Hätte ich mir alles schenken können, was wirklich wichtig ist, was ich wirklich als neue Mutter hätte gebrauchen können, wäre ein Kurs darüber, wie man diese Arbeit aufteilt und was da auf einen zukommt. Du gehst irgendwie, du richtest dir dein Kinderzimmerchen ein und deine Babyklamotten und denkst, jetzt wird alles so wie auf den schönen Fotos. Und du wachst auf und es ist die Mental Load Hölle. Nichts geht mehr, alles bleibt an dir hängen, weil man auch gar nicht darüber gesprochen hat, was denn jetzt da an Arbeit auf, also keiner weiß es. Und dann ist auch irgendwie gesellschaftlich klar, Mama macht's schon. Aber so funktioniert's halt nicht. Und so sitzt man dann heulend in der Kindergarten-Umkleidekabine. Deswegen neue Beziehung, neues Glück, gleich am Anfang drüber gesprochen. Glücklicherweise hat dieser Mann auch beruflich mit Projektstrukturierung zu tun und fand es gleich mega gut. Das kann ich nur jedem empfehlen. Machen wir einmal die Woche eine, eine Retro zur Woche. Wie lief die Woche? Wer hat irgendwie, was lief gut, was lief schlecht, was können wir verändern und wie planen wir unsere nächste Woche, damit wir da alle auf einem Level sind und dass sich das auch nicht so aufstaut, weil im Endeffekt kann da ja auch niemand was von, also der Partner, der Mann kann da ja auch nichts für. Das, man denkt, man ist jetzt für alles verantwortlich und wird so wütend und wird so frustriert und ist so und kann das auch überhaupt nicht mehr neutral rüberbringen, weil sich halt so viel angestaut hat. Deswegen ist es ganz wichtig, da schon vorher einen Grund zu finden, einen gemeinsamen, einen Austausch, dass man schnell mal sagen kann, okay, das hier in der Woche war nicht so cool, bevor man dann sagt, letztes Jahr, ich hasse dich so.
Sie schreibt auch sehr persönlich, wie ich schon gesagt habe, von dem Scheitern ihrer ersten Ehe. Dafür sehr vielen Dank für die Offenheit. Ich habe da viele Dinge auch wiedererkannt. Und sie schreibt auch, warum es so wichtig ist, dass wir das Problem angehen. Und sie schreibt da unterschiedliche Dinge. Erstens erklärt sie natürlich, worum es geht und sagt auch, du hättest halt fragen sollen, das gilt nicht, ja. Und dein Mann versteht ja Projektmanagement und versteht auch, wie sie schreibt. Sie schreibt da zum Beispiel auch von Definition of Done. Also wann, glaubst du denn, ist die Aufgabe erledigt? Da haben wir hier bei mir zu Hause mit jemandem, mit dem ich zusammenlebe, auch ab und zu so Gespräche, ja. Und sie schreibt da auch auf Seite 2021 ein riesentolles Beispiel, wie das funktioniert, wenn der Mann den Tisch abräumt, Zeitaufwand 15 Minuten, und wenn die Frau den Tisch abräumt, dann dauert es 90 Minuten, weil sie eben nicht nur den Tisch abräumt, sondern weil sie noch schnell die Waschmaschine leert oder neu füllt oder weil sie Waschmittel auf die Einkaufsliste schreibt und weil sie beim Sachen zurückstellen in den Kühlschrank auch schon mal was in die Liste schreibt und insgesamt dann einfach 90 Minuten braucht, weil sie halt noch schnell, dieses nur noch schnell, super viel Zeit frisst. Und ja, haha, sie hätte halt fragen sollen. Wenn sie dem Mann auch noch erklärt, was er alles machen muss, dann hat sie es in der Zeit auch selber gemacht, ja. Das zieht halt extra Kraft. Das ist etwas, was mich wütend gemacht hat, ungefähr zum ersten Drittel des Buchs. Da muss ich schon mal weglegen. Es war Corona und ich hatte echt einen Arsch voll zu tun, ja, excuse my French, aber ich habe wirklich zwischenzeitlich gedacht, ich platze, wobei es im ersten Lockdown noch ging, und ich hatte nicht die Kraft, dieses Thema anzugehen. Ich hatte nicht die Kraft, mich hinzusetzen und die Diskussionen einzugehen, genau, aber sie schreibt ja genauso, warum es so wichtig ist, es anzugehen. Und diese Stelle möchte ich gerne vorlesen. Dabei sollten wir einmal alle, also hallo, wer auch immer gerade zuhört, fass dir an die eigene Nase und schau mal, was schon auf dich zutrifft. Denn es geht hier nicht darum, dass du dich ein bisschen entlasten sollst, sondern es geht hier darum, dass du deine Beziehung rettest, und aus einem ganz bestimmten Grund. Und zwar geht es hier um Burnout-Phasen, ja. Und zwar geht es darum, dass sie schreibt, was die nächsten Phasen sind, die widerspiegeln, dass hier ein Burnout sich ankündigt. Der persönliche Einsatz wird heruntergefahren. Es gibt ein Gefühl mangelnder Wertschätzung. Es gibt ein Gefühl der Ausbeutung. Und dann wird es nämlich wirklich kriselig und wir kommen beide sozusagen aus dem Krieg. Ja, wir haben beide schon Beziehungen scheitern sehen. Der nächste Punkt ist, die Empathiefähigkeit schwindet. Betroffene werden zynisch und ziehen sich emotional zurück. Es stellen sich negative Gefühle dem Partner gegenüber ein. Und wenn du an irgendeiner dieser Punkte schon bist, dann musst du sofort Stopp rufen, ja? Mhm. Weil in dem Moment, wo das kippt, dass man nicht mehr sagt, naja, räumt halt den Spülmaschine mal ein bisschen blöd ein, macht nichts, ja? Sondern wenn man anfängt, jedes Mal sein innerliches Tourette abzurufen, wenn man die Spülmaschine aufmacht, dann wird es wirklich schwierig. Und dann muss man aufpassen. Dann muss man sich um sich selbst kümmern. Und indem du das tust, kümmerst du dich auch um deine Beziehung und damit um dein ganzes Leben. Wenn es die wert ist, ja, musst du dir selber beantworten. Aber was sie versucht...
Die ist es ja, also ganz ehrlich, die ist es ja auch wert, weil man ist ja aus Gründen mit demjenigen zusammengekommen. Und deswegen finde ich es halt auch so wahnsinnig traurig, wenn das irgendwie... Also es ist ja nie nur das eine, was dann zu einem Scheitern von der Ehe führt, aber auch Hausarbeit, Geschirrspüler, wirklich sowas Bescheuertes, das darf nicht passieren.
Und sie schreibt im Buch, ich habe mich scheiden lassen, weil er den Müll nicht runtergebracht hat. Ich mich übrigens auch. Aber das war natürlich nicht der Grund. Es war das Symptom, ja. Aber was in dem Buch wirklich toll ist, als erstes wird eben Mental Load erklärt und sie sagt, du kannst es erkennen, indem du siehst, dass du wahnsinnig erschöpft bist. Und dann sagt sie, okay, wir können jetzt erstmal irgendwie Symptome lindern. Und sie sagt auch ehrlich, das ist hier der Tropfen auf den heißen Stein, aber auch der macht Zisch, ja. Also man kann natürlich erstmal anfangen, Sachen weniger zu machen, ja, oder Sachen gar nicht zu machen. Das ist ihre Methode, die Kampatri-Methode. Die ist ganz lustig. Da sagt sie, du machst die Sachen einfach mal gar nicht und schaust, was passiert.
Das ist übrigens auch ein Teil, das ist Projektmanagement. Sachen müssen kaputt gehen, damit man dann nochmal über eine neue Lösung nachdenkt.
Oder vielleicht fängt dann einfach irgendjemand anders an, die Sache zu machen. Wart mal ab, was passiert. Aber natürlich ist das nicht wirklich, was funktioniert, ja. Und dann sagt sie natürlich auch, locker machen ist es nicht zwingend, sondern sie sagt, man muss dann wirklich ganz tief rein. Und sie nennt es Bündel zusammentragen. Und wie gesagt, ich habe ja schon erzählt, da habe ich das Buch erstmal weggelegt, weil ich gesagt habe, ich kann jetzt gerade viel, aber ich kann jetzt auch nicht noch Bündel zusammentragen. Sie schreibt auch, ja, es gibt auch Frauen, die können dann mit den Männern diese Listen gar nicht durchgehen. Auf der Website von Equal Care Day gibt es auch so Listen, die man benutzen kann übrigens, um schon mal irgendwie zu schauen, wer macht was wie oft. Da kriegt man schon mal einen ganz guten Überblick. Nicht zu empfehlen sind übrigens die, die man in der Brigitte findet oder so. Habe ich mal gemacht. Was? Prompt konnte mein Mann total viel Sachen beantworten und hatte super viele Punkte. Oh, das war nein. Aber wirklich in dem Moment,
und Öl.
Da war einmal mit beim Kinderarzt und wusste halt 1000 Dinge. Ne? Aber die Schuhgröße von unserem Sohn weiß er trotzdem nicht. Ich hab dich lieb, Schatz. Aber das Problem ist wirklich, das ist nochmal extra Arbeit, diese Scheißbündel zusammenzutragen und diese Listen zu schreiben und nochmal wirklich zu schauen. Ja, die eine Person ist vielleicht diejenige, die die dreckige Wäsche einsammelt. Ein Task. Der nächste Schritt ist Wäsche in den Keller tragen, Wäsche sortieren, Wäsche waschen, Wäsche trocknen, Wäsche falten, Wäsche wieder hochbringen, Wäsche verteilen, Wäsche in Schränke legen. Und du musst jeden einzelnen Schritt eigentlich sichtbar machen. Und jetzt kommen wir dazu, was ich wahnsinnig schwierig finde an dem Buch. Ja, es gibt, sie schreibt ja auch, Hashtag not all men, bla bla bla. Mein Mann ist jetzt nicht total nicht vernunftsbegabt, ja. Ich will jetzt auch nicht zu viel von zu Hause erzählen, aber ich denke doch, dass es eben schwierig ist. Mental Load als Wort hat schon so eine rote Fahne bekommen. Ja, oh nee, sie will wieder über Mental Load reden. Oh, jetzt flippt sie wieder aus, ja. Da musst du ja noch nicht mal Mental Load als Begriff kennen, dieses Ausflippen. Das gibt's überall, auch bei Frauen, die nicht wissen, was Mental Load ist. Ah, jetzt flippt sie wieder aus. Kann ja doch nicht sein, dass ich immer und dann kannst du noch nicht mal, ist ja unmöglich. Ja, worum geht's denn da? Und das ist, was ich finde gut, dass sie wirklich hands-on da Sachen zeigt und die haben bestimmt bei ihr gut funktioniert. Aber man muss da ein bisschen inklusiver denken. 50-50 ist nicht immer das, was funktioniert, glaube ich. Lass uns drüber streiten.
Ja.
Lass uns drüber streiten. 50-50 ist nicht immer das, was funktioniert. Und ich glaube, dass es ein hier viel tieferes Thema gibt. Und das wird, finde ich, ein bisschen zu wenig hier mitbehandelt. Aber je länger ich drüber nachdenke, ist es das, was mich eigentlich wirklich wahnsinnig macht. Und zwar ist es eigentlich die Wertschätzung. Wir hatten ja mal sowas wie eine Herdprämie, wo Stay-at-Home-Moms Geld bekommen haben. Mhm. Und ich habe zu den Leuten gehört, die das total ätzend fanden. Nein, ist ja unmöglich. Warum kriegen die denn jetzt Geld? Die haben doch was...
Ich erinnere mich.
Ich habe es nicht verstanden.
Da hast du noch in Berlin gewohnt und es gab Kinderbetreuung.
Ja, es gab Kinderbetreuung und ich habe ganz toll arbeiten gehen können, meinem sehr sicheren Job, und habe das überhaupt nicht verstanden. Und da sind wir wieder bei der Lernkurve. Und je tiefer ich in all diese Themen einsteige, und Leute, das ist das Krasse bei feministischer Literatur, finde ich, dadurch, dass wir so lange nicht über uns gesprochen haben, darüber, was gesundheitlich, emotional, wirtschaftlich bei uns los ist, bei uns Frauen. Wir waren kein Thema und wir haben selber nicht drüber nachgedacht. Wir haben immer nur aus der Männerperspektive über Dinge nachgedacht.
Die unsichtbaren Frauen.
Und wir müssen alles neu denken. Wir müssen alles neu denken. Und es, wie sagt Robert Habeck so schön, nichts ist verboten beim Denken. Aber hier geht es darum, dass es um Wertschätzung und um Sichtbarkeit geht. Um das Tieferliegende. Dass das, was wir tun, Arbeit ist. Das ist Arbeit, ja? Und ja, da geht's nicht darum, dass ich mit 25 meinem Schatzi-Bussi irgendwie die Unterhosen wasche, ja? Wenn du
das
ein
ist auch
Individuum
schon ein Fehler,
bist,
ein großer
ist
Fehler.
Auch schon ein Fehler, aber in einer Familie, wo mehr Menschen dranhängen, vor allem Kinder, sinkt es immer mehr in die Unsichtbarkeit, welche Aufgaben wir tun, was wir arbeiten. Das ist Arbeit, ja? Arbeit. Und diese Arbeit ist einfach komplett ausgeschlossen, ja? Die ist unsichtbar. Die wird nicht im Bruttoinlandsprodukt betrachtet, die wird nicht bezahlt. Es gibt kein Grundeinkommen für Care Work, ja? Das wäre absolut wichtig. Das gibt's nicht. Das, was wir tun, ist einfach in den Augen der Gesellschaft und auch in den Augen von uns selbst Pillepalle. Wir denken, wir machen das noch schnell. Ja? Und da kommt jetzt noch ein Aspekt dazu, den ich sage, nachdem du was gesagt hast.
Dankeschön, danke. Ich möchte mich jetzt hier mal auf das Wort Arbeit stürzen. Und dazu eine Ebene drüber zu gehen. Gehen wir wieder an den Moment, wo ich das erste Mal diesen schwangeren Bauch hatte und sich dann klar war, jetzt kommt bald das Baby. Davor hatte ich einfach null Ahnung von Hausarbeit. Ich weiß, Christina, ja, wir haben mal zusammen gewohnt. Aber es war so, dass ich aufgewachsen bin und meine Mutter hat mich da komplett rausgehalten. Das waren auch die 80er und 90er. Da wurde nicht gekocht, da wurde aufgewärmt, aufgetaut und die Dose geöffnet. Zumindest bei uns. Aber es war einfach nichts, also der Haushalt war nichts, mit dem ich in Berührung gekommen bin. Und ich meine auch, dass es vielen meiner Altersstufe ähnlich geht. Weil das war dann so, ja, aber du gehst ja in die Schule, du machst eine Ausbildung oder ein Studium und dann arbeitest du. Haushalt, da hast du nichts. Das ist ja, also, da haben wir nichts mit zu tun. Das ist die neue Frau. Ich habe mich um meine Karriere gekümmert, um meine Ausbildung und meine Karriere gekümmert. Und der Haushalt war ja, also irgendwie muss man sich ernähren und irgendwie will man es, also wenn es komisch anfängt zu riechen, dann sollte man was tun. Das war's. Und dann trittst du in diese Babyblase ein und plötzlich kommen die Ansprüche. Die Ansprüche kommen von, das muss aber hier eine wunderschöne Wohnung sein, die muss immer sauber sein und dann wird erwartet, dass du hier in der Kita Kuchen bäckst und Geburtstagskarten machst. Und das war ein Job, für den ich nicht ausgebildet war, für den ich mich nie beworben habe. Ich wollte den auch überhaupt gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass das ein Job ist, den ich aber zusätzlich plötzlich zu meinem bezahlten Job hatte. Das ist absurd, dass man dann davon ausgeht, dass Mutti es dann schon kann, weil Mutti hat es ja auch nicht, also diese Mutti hat nichts gelernt. Diese Mutti war völlig unvorbereitet, als die Situation eintrat. Und dann kommt man auch noch in diesen Wettbewerb von, wer hat das hübscheste, angezogenste, sauberste Baby und die tollsten Kindergeburtstagskuchen. Übrigens wahnsinnig lustig. Es gibt einen Podcast, der heißt Gleich und Gleich gesellt sich gern. Es gibt mehrere Folgen zum Thema Kindergeburtstag und warum Kindergeburtstag echt eine Sexismusfalle ist. Kindergeburtstag ist die Hölle. Das ist echt auch noch ein extra Ding, sowas zu organisieren, wenn man das vorher nie gemacht. Ich bin keine Eventmanagerin, ich kann das nicht. Ich hatte so Angst vor den ersten Kindergeburtstagen, weil man dann plötzlich auch noch für andere Kinder verantwortlich ist. Man muss die irgendwie, also lebendig wieder abliefern in einem Stück und dann müssen die auch noch eine gute Zeit haben. All diese Aufgaben, die plötzlich so da waren. Also niemand fragt, niemand bereitet einen darauf vor, plötzlich ist der Anspruch da. Das finde ich krass. Und das ist ja auch das Krasse, dass, genau, es wird nicht als Arbeit gesehen, es ist irgendwie so eine Voraussetzung. Es soll in den Genen liegen, dass man das, dieses Gen habe ich leider nicht. Es war sehr harte Arbeit. Fake it till you make it. Jetzt mit fast 44 fühle ich mich langsam in der Lage, ich komme mit Wäsche klar. Ich kann halbwegs okay kochen. Und auch dank meines lieben Freundes ist es hier halbwegs aufgeräumt. Ja, aber es ist ja auch ein systemisches Problem, dass da, ich weiß nicht, wann es passiert ist, und ich glaube, da sind wir alle völlig falsch abgebogen, dass so viel Fokus auf Lohnarbeit gelegt wird. Auf wieso verbringen wir denn den Großteil des Tages an einem Ort, um dann das Geld zu bekommen, um irgendwie zu leben? Und wir haben dann keine Zeit für die Familie, keine Zeit für Freunde, keine Zeit für uns. Das Verhältnis ist halt total verrückt. Am Ende vom Leben sagt man ja auch nicht, ach, hätte ich mal mehr gearbeitet, sondern dann sagt man, warum habe ich denn nicht Zeit mit Familie und Freunden verbracht? Und das finde ich, das lernt man daraus, weitergereicht wird. Diese Idee, diese eine Idee, das 40 Stunden, nein, 20 Stunden, also 30 Stunden, ich komme damit klar, es ist aber schon auch echt hart. What about 25 Stunden? Wäre jetzt nur mal so eine Idee. Das wäre super. Dann könnte man nämlich dann die Nachmittage mit der Familie verbringen oder sich mal mit Freunden treffen. Da profitieren ja auch Leute von, die keine Kinder haben. Die können dann ja auch mal irgendwas anderes machen, Buch lesen oder zur Yogastunde gehen.
Vor allem 25 Stunden für alle.
Ja, genau. Dann gibt's nämlich auch, dann haben wir nämlich auch den Gender Pay Gap gelöst, weil dann gibt's halt einfach niemanden, der mehr arbeitet. Alle gehen nach 25 Stunden nach Hause. Und dann gibt es keinen Grund, warum irgendjemand nicht befördert werden sollte oder nicht besser bezahlt werden sollte, weil alle Menschen arbeiten gleich. Und man hat danach noch Zeit, sich um andere Dinge zu kümmern. Das ist auch viel besser, weil ansonsten hat man nämlich den Fokus nur auf diesen einen Punkt. Und wenn man dann mal die Arbeit verliert, dann ist plötzlich das gesamte Leben in Trümmern. Du brauchst mehrere Säulen in deinem Leben, die für dein Wohlbefinden sorgen. So.
Du hast verschiedene Sachen gerade angesprochen, unter anderem eine Sache, dass ja auf einmal dann dieser Druck auf einem lastet, dass ja alles super sein muss, ja. Da gibt es auch eine Stelle im Buch, die möchte ich gerne vorlesen. Ich habe ein Stück zum Vorlesen mitgebracht.
Fantastisch.
Barbara, spitz die Öhrchen.
Ja, ich bin bereit.
Seite 106, zumindest in meiner Ausgabe, man weiß ja nicht, ob sich da nicht noch was ändert. Bei mir hat wirklich ein Einstellungswandel stattgefunden, schreibt Patricia. Wie ich im Abschnitt Perfektionismus AD bereits geschrieben habe, sich lediglich mit Chaos und Schmutz abzufinden, würde bedeuten, weiterhin die dahinterstehende gesellschaftliche Norm, Wohnungen müssen immer sauber und aufgeräumt sein, zu akzeptieren. Ich habe mit dieser Erwartung gebrochen und wertschätze meinen krümeligen Boden als Freiraum. Die Zeit, die ich hier nicht investiere, habe ich an anderer Stelle für schönere Dinge übrig. Das zu erkennen ist sehr wichtig, denn nur so bin ich das Schuldgefühl losgeworden, keine gute Hausfrau zu sein. Heute habe ich diesbezüglich keinerlei schlechtes Gewissen mehr. Was stehen bleibt, bleibt stehen. Spüle und Dreck sind geduldig. Schreibt Patricia Camerata in Raus aus der Mental Load Falle. Und da kommen wir nämlich zu des Pudels Kern.
Tada! Trommelwirbel.
Hier geht's eigentlich A, um Wertschätzung. Und warum ist diese Scheiß-Wertschätzung so wichtig, verdammt? Ja, sag doch mal! Ich habe lauter schöne, sauber gewaschene T-Shirts in meinem Schrank. Ich bin so froh, dass du das so toll machst. Warum sagt das niemand? Ja? Aber es geht hier auch darum, dass es Female Guilt gibt. Wir sind schuldig. Ja? Es gibt kein Male Guilt im Haushalt oder mit den Kindern. Oder wenn das Kind irgendwie abgerissene Klamotten anhat und Schuhe, die nicht passen, dann sagt keiner, oh, da war der Vater aber nicht einkaufen. Hm? Was ist mit dem Kind los? Wenn das Kind eine zu leichte Jacke anhat, dann sagt man, haha, na, der Papa, na ja, der weiß ja auch nicht besser, ne? Aber wenn das Kind irgendwie mit zu langen Fingernägeln in den Kindergarten geht, dann ist die Mutter schuld. Da sagt niemand, oh, hat der Vater nach dem Baden die Nägel nicht geschnitten? Nein, es ist Female Guilt. Es ist eine Schuld, die wir haben. Um Jan Böhmermann zu zitieren, kauf dir doch hier meine Schuld. Da gibt es sogar eine Zeitschrift. Und es gibt die wirklich. Ich habe gedacht, er lügt. Aber es gibt eine Zeitschrift am Kiosk für Frauen. Was? Die heißt Meine Schuld. Es ist kein Witz. Es gibt die, Barbara. Ich schenke dir eine.
In Süddeutschland?
Nein, überall in Deutschland. Überall in Deutschland. Es ist nicht unsere Schuld, ja? Und dazu kommt, dass wir Frauen niemals wütend sein durften. Wir sollen nicht zu laut lachen, wir sollen uns auf keinen Fall aufregen, weil wenn wir uns aufregen, sind wir hysterisch. Wir sind nicht durchsetzungsstark, wir sind nicht empathisch, wir sind nicht, keine Ahnung was, voll bei der Sache, wir sind hysterisch, ja? Irrational, immer. Wir sind nicht irrational. Unsere Wut ist, bis auf einen kleinen Teil des Monats, wo wir wirklich vielleicht ein bisschen irrational, aber es sind Hormone, was soll's. Aber den Rest der Zeit sind wir sehr, sehr gut organisiert. Wir kriegen alles hin. Aber wir müssen nicht alles hinkriegen. Es ist nicht nur unsere Verantwortung und es ist nicht nur unsere Schuld, wenn irgendwas davon nicht funktioniert. Zu einer Elternschaft gehören in der Regel, und ich möchte hier keine Gruppen ausschließen, bei denen es nicht so ist, aber in einer Beziehung, und hier geht's ja um gerechte Arbeitsteilung in der Familie. Wir sprechen hier von irgendeiner Art von Familienkonstrukt, wo es mehrere Menschen gibt, auf die man Verantwortung abgeben kann, ja? Wie auch immer die aussehen. Da gibt's mehrere Menschen und da teilt man Verantwortung. Und diese gesellschaftlichen Normen, die drehen uns die Daumenschrauben fest, Barbara. Das bist nicht du, es ist auch das System, über das wir immer sprechen wollen. Die Definition von Arbeit, warum ist Wäschewaschen keine Arbeit, warum mache ich das nebenbei? Oder, wie ich gerade eben, und da kommt noch eine Sache extra dazu. Und zwar habe ich einen ganz fantastischen Podcast von Florence Given gehört. Und da sagt sie, was früher an uns angelegt wurde, war Beauty Perfection. Ja, wir sollten nur schön aussehen. Aber nachdem wir jetzt auch schlau sein wollen, ist Moral Perfection jetzt noch wichtiger. Du sollst nicht nur einen Kindergeburtstag machen, Barbara. Du sollst mit den Kindern dabei Sonnenblumen pflanzen oder sonst irgendwas Öko-Schlaues, ja? Und du sollst schlaue Dinge auch in die Mitgebseltüte machen. Und es muss auch ein gutes Thema haben. Und du packst deinem Kind hoffentlich die Vesper nicht in eine profane Plastik-Vesperbox, oder? Sondern das ist hoffentlich so eine nachhaltige aus Metall. Und das Butterbrot bitte extra in ein Wachstuch, ja? Damit du nicht ein Tuch wegwerfen musst. Und du kaufst hoffentlich auch keine Quetschis, weil Quetschis sind ganz schlecht für die Umwelt. Barbara, du bist dran.
Du hast da einige Dinge angesprochen, auf die ich jetzt Bezug nehmen möchte. Zum Ersten, könntest du bitte nicht die Periode dissen? Wenn man hormonell vielleicht ein bisschen angefasst ist, bedeutet das nicht, dass das, was man sagt, nicht auch stimmt. Man bringt es vielleicht nicht in so einem versöhnlichen Ton rüber. Punkt.
Okay, du hast recht.
Dankeschön. Und ich finde es auch wichtig, dass man jetzt nicht es verleitet, aber es sollten hier keine Frontgräben ausgehoben werden. Weil wir müssen, Männer wollen das ja auch anders haben. Es ist ja auch so, dass viel mehr Männer wollen in Elternzeit, wollen auch als Vater präsent sein. Dass die leiden ja auch unter dem System. Es ist ja auch nicht schön, was für Ansprüche an sie gestellt wird. Dass man halt nicht seine emotionalen Seiten zeigen darf, dass es darum geht. Schon kleine Jungs werden dazu, wenn sie Kinderfernsehen gucken, dann sehen sie immer, mein Held hat eine Mission und dahin geht's und das ist alles, worum es geht. Und genauso verhalten sie sich dann auch im Arbeitsleben. Das ist hier meine Mission und das ist das Allerwichtigste. Währenddessen kleine Mädchen immer Trickfilme gucken, wo irgendwie eine Gruppe von Frauen ihre Dinge untereinander aushandeln und dann im Hintergrund ist auch so eine Mission. Aber das ist ja auch schade, dass sie sich ihrer emotionalen Seite dann nicht so nähern können und es immer darum geht, hier, mach Dinge im Draußen, erlege das Mammut. Diese Referenz dürfen wir nicht mehr machen, das haben wir ja schon in der ersten Folge geklärt, aber trotzdem.
Ja, aber dieses Brötchen verdienen, ich weiß nicht, ob das, ich finde schon, wenn Männer Väter werden, es ist oft so, dass so ein ganz krasser Brötchen, ich muss die Brötchen verdienen.
Ja, genau, und das ist ja
auch. Wir brauchen jetzt Sicherheit.
Ja, und das ist ja auch total traurig, weil das sind ja auch Ansprüche, die an Männer herangetragen werden. Und das wäre viel schöner, wenn diese ganzen Ansprüche nicht mehr die ganze Zeit laufen, sondern man dann einfach guckt, was für die Familie am besten passt. Wer welche Bedürfnisse hat in der Lohnarbeit und wer welche Bedürfnisse hat in der Care-Arbeit und dass das dann irgendwie aufgeteilt wird und dass nicht das eine besser ist als das andere und nicht sichtbarer als das andere, sondern dass man das alles gleich aufteilt, sodass dann auch jeder in jedem Bereich präsent ist. Die Frau auch im Berufsleben, der Mann auch im Familienleben, weil davon hat er ja auch was. Was hat er denn davon, wenn er abends nach Hause kommt und die Kinder nochmal kurz küsst? Das ist keine emotionale Verbindung, die da aufgebaut wird. Und man hat dann auch keine Zeit, um Freunde zu treffen und um sich die Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Sondern es geht halt, ich will jetzt hier keine Klischees reproduzieren, ja, vielleicht auch ein bisschen. Wenn sie sich treffen, dann reden sie darüber, was ist denn jetzt hier auf Arbeit passiert oder über Fußball oder was auch immer. Aber es geht nicht darum, was für Probleme hast du denn in der Beziehung oder wie fühlst du dich denn jetzt gerade? Fühlst du dich überfordert? Bist du zufrieden mit der Situation? Das gärt halt so unausgesprochen bei vielen. Und das ist ja auch total traurig. Da würde ich mir wünschen,
ja,
dass das...
Ja, aber da wäre ja wieder der Punkt, es ist nicht 50-50. Und ich glaube, das ist immer die große Angst... Also Angst 1 aller Männer, die große Angst aller Männer, Achtung, hör zu. Nein, ich glaube, falsch machen will niemand was, ja. Und Männer versuchen ja auch immer, alles richtig zu machen. So, wenn du jetzt also ankommst und sagst, das läuft nicht so, wie ich mir das vorstelle, dann ist erstmal so, ich habe es falsch gemacht.
Und dann geht man auf Konfrontation. Und dann gehen beide auf Konfrontation und da kommt man dann halt auch nicht weiter. Das finde ich total gut, dass du das sagst. Genau, dieses Frustpotenzial. Und dann sitzen beide irgendwie in ihren Schmollecken und dann hat man das, was man halt kennt. Du hast die Müll nicht runtergebracht, ich lass mich scheiden.
Ja. Deshalb, ich finde das deshalb schwierig, das finde ich an dem Buch schwierig, dass man da sofort mit so einer Liste kommt, ja, und sagt, wir müssen jetzt da so eine Liste machen, wo alles draufsteht.
Nein, es ist ja nur als Lösungsvorschlag. Was man, glaube ich, womit man anfangen muss, ist, dass man sich wieder als Mensch gegenübersteht und versucht, die ganzen Frustrationen zu lassen und sagen, ich fühle mich nicht gut. Also ich habe dich lieb und ich möchte, dass es dir gut geht. Und ich hoffe, du hast mich lieb und möchtest, dass es mir gut geht. Und das ist die Basis für eine Beziehung, wie wir sie uns wünschen. Und dann muss man halt von da ausgehend schauen, wie lösen wir es denn, dass wir uns beide wieder gut fühlen? Und die Antwort darauf ist natürlich in jeder Familienkonstellation unterschiedlich, weil die Ansprüche und die Verpflichtungen und was auch immer ist unterschiedlich. Aber dass man da einmal rausgeht und sagt, ich möchte gerne, dass es dir gut geht. Und der andere sagt, ich möchte auch, dass es dir gut geht. Und das, was hier dieses ganze Care-Arbeit und Zeug, das ist halt auch viel, weil es von der Gesellschaft erwartet wird und weil die Gesellschaft immer noch an diesem einen Modell festhängt. Dieses eine Modell, was sagt, einer geht 40 Stunden arbeiten und die andere kümmert sich zu Hause um den Rest. Und das macht uns alle total kaputt. Das kann nicht sein. Da muss es halt unterschiedliche Wege geben. Und da finde ich es auch sehr gut, dass sie am Ende unterschiedliche Familienkonstellationen nennt. Also beide arbeiten Vollzeit, einer arbeitet Vollzeit, einer Teilzeit, beide arbeiten Teilzeit, beide sind selbstständig, unterschiedliche Familien, also da gibt's ja noch tausende mehr. Das ist ja auch total toll, dass es so viele gelebte Familienkonstellationen gibt. Das wollen wir auch alle. Wir wollen alle Diversität und jeder soll das so machen, wie es sich für ihn gut anfühlt. Trotzdem hadern wir, aber weil wir so geprägt sind von diesem einen 40 Stunden und Hausfrau Ding.
Ich glaube aber trotzdem, dass wenn du schon auf 180 bist, ja, also du hast schon das Gefühl, ich stecke in einer Falle, ja, also ich bin in einer Falle. Ich fühle mich vielleicht überfordert. Überforderung ist kein böses Wort, ja. Da kommt nicht sofort das Jugendamt. Ich fühle mich gerade überfordert und wir sind in Corona, ja. Also das geht ja wohl fast allen so, dass sie zum einen oder anderen, am einen oder anderen Punkt überfordert waren oder sind. Dann hole ich mir also dieses Buch und dann steht da, Schritt 1 ist Bündel zusammentragen. Also das ist, was mir so ein bisschen nicht gut gefallen hat. Es hat mich so wütend gemacht, dass es mir manchmal Wege verbaut hat, hier zu Hause Dinge anders zu machen, weil ich einfach schon so auf 180 war. Und dann als nächstes in den Austausch zu gehen, finde ich nicht einfach. Also ich fände besser, wenn man erstmal dann sagt, also der erste Schritt ist doch eigentlich erstmal, und in einem Job ist es normal, irgendeine Form von Anerkennung und Wertschätzung und sichtbar machen. Wollen wir mal drüber sprechen, was ich alles mache? Ich habe zum Beispiel festgestellt, aus dem Nähkästchen, wenn man zum Beispiel sagt, ich mache viele Dinge, du machst auch viele Dinge, vielleicht hast du Sachen auf deiner Liste, die du gar nicht gerne machst. Vielleicht habe ich Sachen auf meiner Liste, die ich überhaupt nicht gerne mache. Wollen wir nicht mal tauschen? Das finde ich zum Beispiel schon mal eine super Idee. Und dann kann man einfach mal gucken, dass man so ein total nerviges Ding, was man jeden Tag macht, gegen Steuererklärung tauscht. Vorsicht, sonst landet Steuererklärung auch auf deinem Schreibtisch. Du musst auch was abgeben. Aber ich finde auch wichtig, dabei zu sprechen, was ist mit Geld? Also wenn es unterschiedliche Familienkonstellationen gibt, da wären wir beim alten Miss Moneypenny-Dingsbums, ja, dann ist die Frage, ich bleibe vielleicht zu Hause, weil das ist das, was bei uns gut ist. Es ist vielleicht das, was ich auch möchte. Ich gehe in kein Büro. Aber weißt du, wie viel eine Putzfrau kostet? Und auf meinem Konto landet nichts, aber ich arbeite den ganzen Tag hier. Das heißt ja nicht, dass alles bezahlt werden muss, aber dass man dann zumindest auch offen darüber sprechen muss, okay, Partner 1, Ehepartner 1 verdient das Geld, Ehepartner 2 bleibt zu Hause. Wie schaffen wir hier auch einen finanziellen Konsens? Insofern, das Buch ist toll, es ist super augenöffnend, es ist super zu lesen, es hat wahnsinnig viele tolle Zitate, Verweise, es gibt auch QR-Codes, wo man Videos anschauen kann, super multimedial. Ich meine, man merkt überhaupt nicht, dass sie coole Bloggerin auch ist. es hat zwar 224 Seiten, aber es ist einfach mit so vollgestopft mit konkreten Tipps und Beispielen und Erfahrungen, auch aus ihrem persönlichen Leben, dass man es super gut lesen kann. Aber wie gesagt, mich hat es wahnsinnig wütend gemacht und auch zu großen Teilen an vielen Stellen fast noch hilfloser als vorher, weil ich einfach funktioniert habe. Es war Corona und mir dann nochmal klar wurde, was ich eigentlich alles mache und dass eigentlich mein, nenn's Burnout, was weiß ich, ja, meine Erschöpfung, Burnout ist ja was, wenn man nicht mehr macht. Ah, und ich habe einen neuen Begriff gelernt, es gibt auch den Burn-on, wenn du einfach trotzdem weitermachst. Vielleicht haben wir das alle, ja. Das ist so schon vieles und dann war auch noch Corona und dann haben wir ja auch jetzt durch Studien gesehen, wie viel dabei wieder auf die Frauen zurückgefallen ist. Oh, es funktioniert am einfachsten, wenn Susi das macht, dann macht es nicht Peter. Das ist schwierig und wir müssen uns da bewusst sein. Und das Wichtige in der Beziehung ist ja, wertschätzend und respektvoll miteinander umzugehen und auch diese Aspekte zu sehen und zu wertschätzen. Und wenn es einfach mal ein Lob ist oder Geld oder Blumen, ja, und man einfach mit offenen Augen sieht, was der andere oder die andere tut, wäre das doch schon ein großer Schritt.
Christina, das hast du alles sehr, sehr gut gemacht.
Was denn? Alles?
Alles. Alles, alles, alles.
Danke, Barbara. Ich finde, du hast es auch alles sehr gut gemacht. Ich bin wahnsinnig stolz auf dich. Aber das weißt du auch. Dir sage ich das ganz oft.
Ich sag dir das auch ganz oft. Und da sind wir wieder bei der weiblichen Solidarität. Da braucht man dann halt auch einfach seine Freundinnen für zwischendurch mal so ein Lob. Der schickt man dann nämlich auch immer ein Bild vom Geburtstagskuchen, wenn er fertig ist.
Hey, guck mal, ist ja nicht schön geworden. Ich habe nur 3 Tage dran gesessen.
Ja, mein nächster Geburtstagskuchen ist mit schwarzem Fondant. Ich habe dafür Videos angeschaut.
Ich wollte noch kurz was zu dem Buch sagen. Und zwar darf man das, glaube ich, nicht so verstehen, dass man sich damit bewaffnet und in den Krieg gegen den Mann zieht. Da sind noch ein paar Schritte vorher, die man gehen muss, wenn es echt schon so krass in der Schieflage ist. Da muss man emotional sich rausarbeiten. Aber wenn man dann an einem Punkt ist, wo man sagt, okay, wir setzen das alles neu auf, dann kann man diese Dinge benutzen. Ich glaube, es ist kein akuter Erste-Hilfe-Kasten.
Das sollte man vielleicht Leserinnen oder Lesern auf jeden Fall an die Hand geben, finde ich. Dass dieses Bewusstwerden ist wichtig, aber manchmal muss man vielleicht dann doch noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Es gibt auch einen Unterschied zwischen Mental Load und Care-Arbeit. Ich finde deshalb einen anderen Begriff eigentlich noch passender, den ich in dem Buch von Pandora Sykes, How Do We Know We're Doing It Right, gelesen habe. Und da spricht sie von Cognitive Work, also die Denkarbeit. Ich finde auch Mental Load ist ein knackiger Begriff, aber ich finde, der ist schon wieder sehr, wir machen alle Cognitive Work, ja, aber die Family Cognitive Work liegt oft einseitig verteilt, ja. Viele Stränge laufen bei einer Person zusammen und es geht dann auch nicht nur darum, um das, was du tatsächlich tust, sondern auch, woran du noch zusätzlich denkst. Und ich finde auch, da muss man einfach bewusst sein. Ich habe eine Freundin, die hat neulich zu mir gesagt, weißt du, mein Mann, und das finde ich total schön, ich spüre, dass er merkt, wie ich unsere Familie zusammenhalte.
Oh.
Und das fand ich so schön. Und das wäre mein Ziel als allerersten Schritt, dass das Gegenüber merkt, also beidseitig, ja, wie hält mein Mann die Familie zusammen? Was tut er? Und wie halte ich die Familie zusammen? Was tue ich?
Ja, da bin ich wieder. Da bin ich wieder ganz bei dir. Wir können das alles nur gemeinsam lösen. Und es gibt schon einen Grund, warum man mit dem zusammengekommen ist. Man hat den ja auch lieb.
Und wie? Aber ich glaube eben, es kann eine Lösung sein, die Vorschläge, die sie bringt. Aber vielleicht ist es eben nicht, ich hau meinem Mann eine Excel-Tabelle um die Ohren. Ich glaube,
das ist auch der völlig falsche Einstieg.
Ja, also sie schreibt es aber manchmal so. Sie schreibt ja auch, manche Frauen haben diese Liste und besprechen die nicht mit ihrem Mann, sondern haben die einfach nur als The Shit I Do List oder so ähnlich, ja, um sich selber bewusst zu machen, was sie eigentlich da alles leisten. Aber ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen, diese Listen so als Allzweckwaffe zu benutzen und dann zu sagen, so, wir rechnen ja jetzt genau den Stundensatz aus und wer wie viel wofür braucht. Wieso brauchst du für Wäsche waschen? Wenn ich das mache, brauche ich nur eine halbe Stunde und du brauchst eine Stunde. Da wären wir auch wieder. Du kannst ja nicht 1:1 Äpfel und Birnen immer miteinander vergleichen. Nicht, dass ich jetzt hier einen Mann in Schutz nehmen will, aber es gibt auch Leute, die können bestimmte Sachen nicht. Ich kann auch bestimmte Sachen nicht und ich kann die nicht auf meine Liste nehmen. Ja, man muss da offen im Kopf rangehen an dieses Buch. Das ist für mich ist es kein Strickmuster. Es ist etwas, was für sie funktioniert hat, was super eye-opening ist für alle. Ich würde das Buch auch wirklich jedem empfehlen. Gerade jemand, der sich mit Mental Load oder Cognitive Work, wie ich lieber sage, noch nicht beschäftigt hat, derjenigen würde ich das sehr empfehlen. Ich finde es als ein schmaler Grat zwischen Selbstoptimierung und Tasks abgeben. Da muss man ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, mich hat es an einer Stelle überfordert, wo ich dachte, ich kann jetzt nicht auch noch anfangen, mich darum zu kümmern. Aber ich finde es nicht geeignet für Leute, Personen, Menschen, Frauen, die für sich das Gefühl haben, sie sind schon am Limit.
Ja, da muss man natürlich anders rangehen. Also wenn da irgendwie alles schon in Scherben liegt, dann ist das nicht der richtige Weg, sich mit einer Excel-Tabelle zu bewaffnen. Ich finde trotzdem, es ist der richtige Weg, um die Familie zu organisieren. Weil die muss organisiert werden. Das ist halt einfach ein Projekt. Es ist kein Dupdidu, das regeln die Gene, sondern es ist eine krasse, komplexe Aufgabe, die gut organisiert werden will, damit man nicht die Liebe verliert zwischen allen Familienmitgliedern. Weil so wichtig ist der Biomüll dann doch nicht.
Nein, so wichtig ist der. Oh, doch, obwohl, kommt drauf an. Aber ich möchte dazu noch eine Stelle vorlesen. Ich habe noch eine kleine Lesestelle mitgebracht. Seite 135. Mein Mann hilft im Haushalt, ist die Überschrift. Im Blog Ladies Pass It On habe ich einen Artikel gefunden, schreibt sie, in dem der Freund des Ehemanns der Autorin, Ben Taitinger, Folgendes feststellt. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, der Freund des Ehemanns, also jemand, den sie kennt. Also er schreibt, ich helfe meiner Frau nicht beim Wohnungsputzen, weil ich hier auch wohne und ich deswegen auch putzen muss. Ich helfe meiner Frau nicht beim Kochen, weil ich ebenfalls etwas essen möchte und deswegen auch kochen muss. Ich helfe meiner Frau nach dem Essen nicht beim Abwasch, weil ich das genauso benutze. Es geht hier nicht um Helfen, ja. Ich helfe meiner Frau nicht mit den Kindern, weil es auch meine Kinder sind und es ist meine Aufgabe als Vater. Ich helfe meiner Frau nicht beim Waschen, Aufhängen und Einsortieren der Wäsche, weil die Wäsche auch meine ist und die meiner Kinder ist. Ich bin zu Hause keine Hilfe, sondern Teil des Haushalts. Also übersetzt, er hilft nicht, sondern er macht es, weil es ja auch seins ist. Ja? Das finde ich einen ganz guten Punkt. Vielleicht schöne abschließende Worte zu diesem Buch. Oder was denkst du,
Barbara? Da bin ich total bei dir. Nicht helfen, sondern wir sitzen da alle im selben Boot.
Mitmachen. Gemeinsam. Und das Wichtige ist, glaube ich, wenn man das Gefühl hat, dass die Aufgaben in einer Familie ungleich verteilt sind, dann sollte man sich vielleicht mal anschauen, ob es ein Ungleichgewicht gibt, was Mental Load oder auch, wie ich gerne sage, Cognitive Work gibt. Also die Person, gibt es eine Person, die vor allem mitdenkt und an Sachen denkt? Und wirkt sich das vielleicht auch aus auf die Dinge, die sie tut? Darauf sollte man ein Augenmerk haben. Und darum geht es auch in dem Buch, das wir besprochen haben.
Sehr schön gesagt. Und als kleiner Tipp, wenn man sich irgendwie unwohl fühlt, kann man einfach auch mit seinem Liebsten drüber sprechen. Einfach so. Man muss es nicht beweisen. Man kann auch einfach sagen, mir geht's nicht gut. Das ist jetzt aber auch meine Idealvorstellung.
Vielleicht hast du einfach auch einen sehr guten Mann erwischt. Grüße.
Dann, Christina, es war sehr schön.
Ich freue mich schon aufs nächste Mal und auf das nächste Buch.
Ja, da suchen wir wieder was Gutes aus.
Aber hallo.
Tschüss.
Ciao.
Faden verloren. Es ist noch zu früh. Das müssen wir alles rausschreiben. Das musst du alles rausschneiden, Christina. Jetzt habe ich dir so aufmerksam gelauscht. Ich habe mich so in deine Worte hineingeschmust, dass ich meine eigenen Worte ganz vergessen habe.